Big Show 523 bei Sportradio 360, der Producer auf dem Weg in die USA und ich muss sagen, ich beneide ihn etwas dafür. Aber nichtsdestotrotz, die Abenteuer Big Show gehen weiter und deshalb wird in den Außenstudios Glinde weiterhin geackert und wir haben zwei Fußballexperten in den Leitungen, weil eine Big Show fängt immer mit Fußball an, habe ich gelernt. Zum einen aus München, Alexi Menüsch. Hallo Alexi.
Hallo Nicola.
Und wir haben natürlich auch Axel Goldmann am Start. Ja, Axel, hallo.
Guten Tag, hallo.
Alexi, lass uns mit dem anfangen, was emotional auch anscheinend viele deutsche Fußballfans beschäftigt hat am Sonntagabend. Also ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen, weil ich hatte selbst ein Footballspiel zu kommentieren in Marburg. Bis ich zu Hause war, war es kurz vor 12. Ich dachte, ich mache Twitter an und lese was zur NFL Preseason, aber es ging nur um das, was in Nizza los war, Alexi. Also Flaschenwürfe, Payet wirft zurück, Fans stürmen den Platz, Spiel wird abgebrochen, Spiel wird fortgesetzt ohne Marseille, erstmal für Nizza gewertet, aber ich zweifle mal, dass es so bleibt. Wieder natürlich tolle Werbung, wahrscheinlich Alexi für dich, für französische Liga. Was nehmen wir mit aus der ganzen Geschichte?
Man hat ja schon fast vergessen, dass Leo Messi nach Paris gewechselt ist, aber diese traurigen Bilder von Sonntagabend, ja, das ist wieder schlecht fürs Image des französischen Fußballs, Vereinsfußballs zumindest, nachdem man schon in dieser Hinsicht etliche Probleme und Baustellen hatte vor der Pandemie. Es war schon regelmäßig der Fall, dass die Auswärtsfans nicht mehr durften aus disziplinarischen Gründen nach gewissen oder diversen Ausschreitungen. Man wusste ja, dass Nizza und Marseille alles andere als Freunde sind. Das ist ja auch ein Südderby, eine große Rivalität zwischen zwei Städten, die nur 200 Kilometer trennen. Und natürlich hätte Payet nicht antworten dürfen. Auf der anderen Seite ist er ständig das Ziel von Flaschen und von den Fans gewesen seit dem Anpfiff. Es gab auch auf der Ehrentribüne Provokationen zwischen Verantwortlichen von beiden Seiten. Da haben sich auch noch die Frauen der Präsidenten eingemischt. Also vogelwilde Szenen und Mentalität, die wie gesagt, ein schlechtes Bild auf die Liga werfen. Jetzt warten wir, am 8. September ist es soweit, dass der Ligaverband für klare Verhältnisse sorgt, beziehungsweise für harte Strafen sorgen wird, damit solche Szenen nicht wieder so oft vorkommen, beziehungsweise nie mehr, aber das sagt man jedes Mal und die kommen trotzdem immer wieder. Aber es ist auch merkwürdig, wie das Stadion in Nizza, diese Riviera Arena gebaut wurde. Beim Tor von Kaspar Dolberg waren die Fans keine 3 Meter von ihm entfernt und die konnten ihm auch bei jedem Einwurf eigentlich an dem Arm nehmen. Also das ist schon ein Problem heutzutage, vor allem bei diesen heißblütigen Fans. Und das ist ein Abend, auf den man gerne verzichtet hätte.
Ja, Axel, ich glaube, ich habe dich am Abend auch noch twittern sehen, wobei also hier, dass ich auch noch die Spielerfrauen auf der VIP-Tribüne dann auch noch angreifen, das ist ja Katastrophentourismus pur.
Ja, ist es. Also natürlich ist dann diese Faszination zu gucken, was passiert denn da jetzt, die ist relativ groß bei mir. Das muss ich gestehen. Ich komme nicht aus einer offiziellen Sicht, sondern ich komme natürlich aus der Fansicht und ich weiß, wie es ist, in so einem Stadion zu sein. Und ich weiß, wie es ist, in einem Derby zu sein. Und ich weiß, wie es ist, wenn die Atmosphäre aufgeladen ist. Das mit der Riviera Arena, ich weiß gar nicht, ob man das großartig als Ausrede nehmen darf, weil wenn man sich englische Stadien anguckt, die sind alle so gebaut. Na, da ist der Kontakt zum Zuschauer auch immer gegeben. Was halt nicht passieren darf und wo für mich dann wirklich die Grenze überschritten worden ist, also war noch nicht mal der Flaschenwurf und das war auch noch nicht mal das Zurückfeuern von Payet, was ich halt emotional 100%ig verstehen kann. Und ich bin mir sicher, wenn du 100 Leute aus diesem Block fragst, wird im Nachgang auch keiner gesagt haben, ach du liebe Güte, das ist der größte Skandal, der je da gewesen ist. Nein, was die Grenze wirklich überschritten hat, war dann natürlich die Reaktion darauf, der Platzsturm und das tägliche Angreifen von Zuschauern Richtung Spieler. Das geht nicht. Da ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden darf. Und dass Marseille dann das Spiel nicht beendet hat, das ist, war für mich einfach das Selbstverständlichste. Alles andere hätte mich sehr, sehr gewundert. Ich fand dieses Schauspiel danach
Skurrile den Bilder.
Dann, ja, den Ball dann noch an die Eckfahne zu legen, damit es nur ja ein technisch korrektes Ende findet, das fand ich eigentlich sogar noch am skurrilsten an der ganzen Geschichte. Und ich habe mit hier David von 93 drüber gesprochen und er meinte, also die Aussage, die getätigt worden ist, dass ein Platzsturm automatisch einen Spielabbruch und eine Wertung für den nicht auf das Spielfeld kommenden Verein, dass es die gibt. Das ist eigentlich so nicht richtig, sondern dass es da nur Präzedenzfälle gibt. Wir erinnern uns an diese Geschichten damals aus Korsika. Da ist es ja auch schon. Ja, genau, da ist es ja auch schon passiert. Das waren halt so diese Präzedenzfälle. Ob die Ligue 1 da jetzt genauso entscheidet, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir bis jetzt keine Prognose abgeben, weil ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die Ligue 1 sagt, Payet hat hier Mitschuld. Was ich für absurd halten würde.
Ja, aber der muss trotzdem bestraft werden, weil ein Spieler darf nicht so reagieren und da hätte er die Rot drehen müssen. Und das ist nicht das erste Mal, dass er ausflippt. Also der hat eh eine, sagen wir mal, schwere Vergangenheit, auch wenn er womöglich Kultstatus noch mehr genießen wird bei den Fans von OM, weil er sich damit noch mehr mit seinem Verein identifiziert hat. Was mich aber am meisten gestört hat, dass man 105 Minuten braucht, um dieses Spiel zu beenden.
Ja.
Ich glaube, in Deutschland, in England wäre das Spiel nach 15 Minuten beendet. Warum dauert es immer so lange in Frankreich? Das sind alle reine Amateure und das stört mich am meisten.
Aber es war ja nicht nur Payet, sondern es waren ja dann auch zwei andere Spieler, deren Namen ich jetzt nicht mehr parat habe, die dazugekommen sind und die auch Flaschen ins Publikum zurückgeschmissen haben, die also genau. Payet praktisch zur Hilfe geeilt sind. Und das hat natürlich die Eskalation auch ein bisschen nach oben geschoben. Also wie gesagt, ich kann wirklich gar keine Prognose abgeben. Ich fand es sehr skurril, was dann im Nachgang passiert ist. Ich fand den Platzsturm halt absolut grenzüberschreitend. Nichtsdestotrotz gucke ich mir sowas natürlich an.
Gut, wie lösen wir das, Alexi? Also die erste Maßnahme ist, dass am Wochenende Nizza gegen Bordeaux wird jetzt zum Geisterspiel. Ich glaube, der Polizeipräfekt hat die betroffene Tribüne für 4 Spiele sowieso jetzt mal gesperrt. Jetzt hat sich Frankreichs Verion Uli Hoeneß, Jean-Michel Aulas, geäußert, der Präsident von Lyon, nach dem Motto, naja, eine Geldstrafe, das zahlen alle aus der Portokasse, Tribünen sperren, das bestraft nicht zwingend die Richtigen. Das Einzige, was wirken würde, wäre Punktabzug. Wie kommt der französische Fußball aus der Nummer wieder raus?
Es ist doch klar, dass der gute GMA das so eine tolle Idee wieder anbietet oder vorschlägt. Seine Mannschaft hat nur einen Punkt nach 3 Spielen und muss erstmal gegen den Abstieg kämpfen. Das war nicht anders, als die Pandemie kam und die Ligue 1 sinnlos definitiv abgebrochen wurde. Seine Mannschaft war damals, glaube ich, 7. Und hatte gefordert, dass man die Saison nach der Hinrunde beendet und so zählt, damit seine Mannschaft in die Champions League darf. Total ein Klassiker, ja, so Jean-Michel Aulas und Uli Hoeneß sind wirklich 2 Zwillinge. Das ist definitiv der Fall. Am 8. September, wie gesagt, wird der Ligaverband seine Entscheidungen bekannt geben. Es ist schon klar, dass Nizza mehrere Spiele wohl vor Geisterkulisse austragen muss. Schon mal am Wochenende gegen Bordeaux ist es fix, dass keine Zuschauer rein dürfen. Und jetzt die Frage, ob das Spiel wiederholt wird.
Ist das gesamte Stadion oder nur die Populaire Süd da?
Nein, das ganze Stadion,
okay.
Und dann ob das Spiel überhaupt wieder angepfiffen wird, dann ab der 76. Minute oder beginnt man wieder bei 0-0 ab der ersten Minute, wird das auf neutralem Boden stattfinden, mit oder ohne Zuschauer, also einige Fragen, die noch beantwortet werden müssen.
Also, das werden wir dann verfolgen, wie gesagt, dann in 2 Wochen die Entscheidung. Wenn wir schon im Südosten Frankreich sind, Alexi, das ist zwar ein anderes Land, aber die spielen ja in der französischen Liga mit, AS Monaco, das erste Opfer quasi der neuen Nicht-Auswärtstorregelung, jetzt in der Champions League Quali an Schachtar Donetsk gescheitert, 0-1 im Hinspiel, 2-1 im Rückspiel, in der Verlängerung dann das 2-2 kassiert und damit raus. Das heißt, Niko Kovac nicht in der Champions League, sondern in Anführungszeichen nur in der Europa League.
Ja, ich glaube, Monaco ist vor allem an sich gesteigert gestern. Man hatte alles im Griff, 75 Minuten lang, führte 2-0, ganz locker, ganz entspannt. Super taktischer Plan, vorbereitet von Niko Kovac. Und eigentlich hat Schachtar einmal aufs Tor von Nübel geschossen und zweimal wird der Deutsche bezwungen. Aber eigentlich kann sich Monaco nicht nur selber beschweren, beziehungsweise auf sich schauen, weil auf bei Stand von 2-0 hatte noch Ben Yedder zwei Riesenchancen, Kevin Volland sowieso, aber der trieb einfach nichts mehr, seit Joachim Löw ihn nicht eingesetzt hat bei der EM oder kaum. Und das ist schon eine bittere Pille und ein sehr bitterer Abend für Monaco, weil die Tür war ganz groß auf für die Champions League, für die Rückkehr nach 3 Jahren, nachdem man nicht dabei war. Und Schachtar Donetsk ist eh im Umbruch mit dem neuen Trainer, aber er wird auch die Champions League eindecken, De Zerbi. Und Schachtar ist eh abonniert an der Gruppenphase der Champions League. Trotzdem, wie gesagt, aus französischer Sicht sehr bitter, weil Monaco alles im Griff hatte. Also von den 4,5 Halbzeiten mit Hin- und Rückspiel hatte man 4 im Griff und trotzdem ist man gescheitert.
Okay, wir merken uns also, Jogi Löw hat noch Kevin Volland kaputt gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, immer noch Frankreich. Du, Axel, du als Kölner, wenn du so siehst, dass Real Madrid 160 Millionen für Kevin Mbappé, für Kylian Mbappé bietet und
Kevin, der Bruder.
Genau. Für Kylian Mbappé bietet und Paris das als Beleidigung abtut. Wie wirkt das auf dich?
Konsistent. Für die Zeit, in der wir leben. Es ist halt absurd. Ne? Es geht vom Absurden ins Zynische und PSG, ich glaube, es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht um zu sagen, Leute, wir können euch am langen Arm verhungern lassen. Ihr habt gar keine Chance mehr gegen uns. Ihr könnt den Schlüssel wegschmeißen. Ihr könnt abschließen, den Schlüssel wegschmeißen. Wenn wir nicht wollen, bekommt ihr gar nichts mehr. Es geht nicht um 160 Millionen. Das wird PSG, das wird Katar komplett egal sein. Ob das jetzt 160, 180, 250 Millionen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und das ausrechnet und sagt, oh, das ist gut. Nee, das ist halt einfach ein Größenvergleich. Kann sich jeder aussuchen, was hier verglichen wird.
Ja, Alexi, ich habe jetzt bei der Equipe ein Interview gelesen von Sportdirektor Leonardo. Das wirkt sehr kurz angebunden. Und ich möchte jetzt nicht sagen planlos, aber irgendwie so das Interview hat mich jetzt mehr verwirrt als alles andere.
Ich fand ein Rieseninterview, super geiles Interview.
Ja, okay.
Weil er sagt, Mbappé ist nicht über den Verein. Schon mal eine schöne Provokation gegenüber den Spielern. Er macht auch die Tür auf für Mbappé, was vorher nie der Fall war. Also da muss ich den Axel leicht widersprechen, was die Strategie von PSG und Real angeht. Ich glaube, das ist eine Riesenshow, was beide Mannschaften oder beide Vereine da ziehen bis nächsten Dienstag. Mbappé wird gehen. Man pokert noch um die Ablöse, aber natürlich, was auch für Florentino Perez, der Real-Boss, ja, das Zeichen zu sagen auch zu den Fans, aber auch zu Mbappé schaut, wir haben 160 Millionen Euro angeboten für einen Spieler, der in 4 Monaten ablösefrei wäre, also ab 1. Januar. Und wir haben gezeigt, dass wir ihn unbedingt wollen, also haben wir eigentlich schon unsere Pflicht erledigt. Aber Real Madrid hat seit 3 Jahren keinen Spieler mehr verpflichtet, man hat schon gewisse Liquiditäten, man wird bald ins renovierten Bernabeu wieder spielen dürfen, ich glaube sogar schon im Herbst, und man braucht bis dahin ein Galactico und man will eh nur Mbappé, er will nach Paris, nach Madrid, vor allem noch mehr seit Messi gekommen ist und Paris will um die 200 Millionen Euro, werden sie auch bekommen, dann haben sie auch kein Problem mehr, falls mit Financial Fair Play, Ausgaben hin oder her, haben alles ihre Pflichten erledigt und dann schauen wir mal, was Paris noch macht, ob Mbappé ersetzt wird, ob man doch das Mittelfeld was macht. Auf jeden Fall ist es nur eine reine Show, was Paris und Madrid abziehen. Und ich fand Leonardo gestern sehr mutig, sehr offensiv in seinen Aussagen und auch in Richtung Mbappé, der unbedingt wollte, dass seine Pariser Mannschaft konkurrenzfähiger denn je ist, mit einer aggressiven Einkaufspolitik in diesem Sommer. Die kam mit Hakimi, mit Wijnaldum, Donnarumma, Ramos und Messi. Nichtsdestotrotz will der Herr Mbappé gehen. Ja, dann soll er bitte gehen. Endlich. Abmarsch.
Also, dass er gehen wird, das möchte ich ja gar nicht widersprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ablehnung und die schnell, so schnell, wie es abgelehnt worden ist, schon ein Fingerzeig von PSG an Real war, Leute, wir bestimmen die Regeln, nicht ihr. Und wenn das Show ist, okay, dann haben sie mich gefoolt. Ich traue PSG im Moment nichts zu, was ich wie soll ich es ausdrücken? Ich traue PSG nicht über den Weg, so sagen wir es. Und von daher glaube ich, dass sie da Real Madrid einfach noch unter Druck setzen werden und dass er dann am Ende geht, ja. Da sage ich gar nichts gegen. Das wird schon so sein.
Ja.
Also, das, also 160, bei 160 Millionen steht's und 5 Tage haben sie noch. Gucken wir mal. Was wäre denn, Alexi, der Plan? Also, wenn Mbappé geht, macht Paris noch was oder nicht mehr?
Die Frage auf dieser Position, ich glaube, spätestens in einem Jahr wäre dann Erling Haaland die ganz klare Priorität. Vielleicht werden sie jetzt schon noch versuchen und einen dreistelligen Bereich den Kollegen aus Dortmund anbieten, auch wenn sie wohl ablehnen werden. Und man spricht auch von Ronaldo, von Lewandowski, aber das wird schwer, die zu kriegen. Also Ronaldo mit Messi zusammen irgendwie schwer vorstellbar. Und Lewandowski ist eh unverkäuflich in diesem Sommer, vielleicht dann 2022. Aber man will eher im Mittelfeld noch was tun, auf der 6er-Position. Und da sind Camavinga und Pogba nach wie vor heiße Kandidaten.
Fantastische Namen. Das klingt dann nach einem All-Star-Team, ist wahrscheinlich noch untertrieben. Wenn man sich das.
Nee, nach einem Harlem Globetrotters-Team.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, also. Madrid vor 10 Jahren, ja. Das hat damals keiner gestört. Komisch, dass es jetzt überall in Deutschland dieses Star-Ensemble aus Paris ja ständig kritisiert wird. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ich glaube, es geht gar nicht wirklich um Kritik. Es geht nicht
nee, um Kritik. Nee, aber die Entwicklung wahrscheinlich, oder? Und dass man alles wegkauft, was man wegkaufen kann.
Ja, genau. Es ist halt einfach so eine. Man realisiert halt, dass man nicht mithalten kann. Ja. Ja, dass man halt einfach von einem Verein aus einer Liga, wo die Bundesliga ja tatsächlich immer dachte, wir sind besser als die Liga. Ja, wir sind vielleicht nicht die Premier League, wir sind auch manchmal nicht La Liga, aber Serie A und Liga A, da sehen wir uns mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar drüber. Und jetzt hast du mit PSG einen Verein, der dort Dinge macht, die in der Bundesliga gar nicht möglich sind, die systemisch nicht möglich sind, die von den Regeln her nicht möglich sind und die, die halt einfach zeigen, dass sie uns überholt haben in der Art und Weise, wie eine Fußballmannschaft zusammengestellt werden kann, wenn man losgelöst von allen irdischen Restriktionen einfach einkaufen kann, als hätte man halt im Fußballmanager einen Cheat und hätte einfach unendlich Geld und kann sich die Mannschaft halt zusammenstellen. Und das ist in Deutschland nicht möglich und ich glaube, da kommt dann halt so eine gewisse Zeigefingermentalität aus Deutschland kommt dann halt zutage, dass man sagt, ja, das ist ja lächerlich. Und ich muss gestehen, dass ich mich davon nicht freisprechen kann, dass ich das Gesamtgebaren von PSG für unfassbar halte. Aber mir ist schon bewusst, dass das die neue Zeit ist.
Genau. Manchester City und Chelsea machen es auch nicht anders.
Ja, aber Manchester City oder die Premier League hat ja auch Kritik abbekommen. Also so ist es ja nicht.
Ja, aber ich finde nicht die in der Masse wie jetzt PSG. Das ist schon ein Riesenunterschied noch. Weil auch England und immer die Premier League so hoch gelobt werden und so toll und halala. Aber warum sind die so toll? Weil sie am meisten Geld haben, größten TV-Rechte und auch Ölmilliardären, die dahinter stecken.
Und auch keine Restriktionen innerhalb der
Liga. Genau, auf jeden Fall.
Vielleicht verteilt sich es in England ein bisschen mehr, dass viele nach England gehen, aber halt auch viel in Frankreich geht halt, ist es halt immer nur PSG. Ich meine, ich finde es faszinierend, aber dass der Griff und der Blick immer nur ins oberste Regal geht, ne? Also das ist wirklich. Das ist wirklich faszinierend. Aber ja.
Ja, aber wenn man doch in Deutschland internationalen Fußball guckt, wenn im Sinne von falls, dann ist doch der erste Blick geht doch in die Premier League.
Natürlich.
Der erste Blick geht ja nicht in die Liga A. Der erste Blick ging in den 90ern vielleicht mal in die Serie A, aber dann hat die Premier League doch alles im Prinzip in Grund und Boden gestanden.
Ja, weil irgendwie immer ein Duell ist, was die Leute, wo die Leute sich denken, ach, die beiden kenne genau, ich, das mache ich, während Paris Saint-Germain gegen Clermont-Ferrand vielleicht nicht so ganz so attraktiv klingt. Ne?
Genau, also, genau. Und wohl genau, das erste Heimspiel von Messi sein, also nicht unterschätzen.
Ja, aber trotzdem, der deutsche Fan kennt Clermont FC vielleicht sollte gar nicht, ja. Also, ja.
Also sich ein bisschen mehr öffnen, der deutsche Fan, und nicht immer nach Manchester und London gucken.
Gut, ich meine, wir können vielleicht schaffen wir es ja, den deutschen Fan in der Beziehung noch umzuerziehen. Aber wenn wir schon in der Premier League sind, einer lässt gerüchteweise verlauten, Alexi, dass es 2023 das gewesen sein könnte mit Manchester City, nämlich Pep Guardiola. Muss jetzt in den nächsten zwei Jahren da der Champions League-Titel hin, damit das Ganze als Erfolg gewertet wird? Oder wie fällt die Bilanz Guardiola in Man City bis jetzt auf?
Er hat schon auf nationaler Ebene geschafft, weil seine Mannschaft einfach dominiert und das war nur ein Betriebsunfall, dass Liverpool damals Meister wurde. Bei City, weil die sind eh besser besetzt und in allen Belangen und haben nach wie vor ein paar Jahre Vorsprung auf allen anderen. Auch wenn es dieses Jahr vielleicht natürlich enger werden könnte, weil Chelsea auch sich gut verstärkt hat im Angriff und womöglich noch bis Dienstag auch in der Verteidigung, in der Mitte. Aber natürlich ist Pep Guardiola nach Manchester gewechselt vor 5 Jahren, um die Champions League zu gewinnen. Er hat es immer noch nicht geschafft, war ein, zweimal richtig nah dran. Aber wenn er den Henkelpott nicht holt, dann wird es immer als Niederlage gesehen. So in München nicht anders, aber dreimal im Halbfinale in 3 Jahren, immer knapp gescheitert oder einmal richtig gescheitert, jedes Mal an einer spanischen Mannschaft. Und das bleibt hängen, dass er deutscher Meister wird, war das Minimum. Aber wenn man über Guardiola spricht, ja, er hat für viel neue Ideen, für frischen Wind taktisch gesorgt in der Fußball-Bundesliga. Aber er hat immerhin die Bundesliga, die Champions League nicht gewonnen. Das bleibt schon hängen und das wird bei den Citizens nicht anders. Ich bin nicht überrascht, dass er 2023 gehen wird. Ich bin eher überrascht, dass er immer noch bei City ist nach 5 Jahren, weil er hat auch gar keine Pause seit 2013 gemacht, seit er nach München kam. Und es braucht schon sehr viel Kraft, mental vor allem, dieser Job als Trainer bei so einem Verein wie Manchester City. Und ich bin gespannt, was er dann macht, ob er zumindest eine Pause macht oder ob er komplett hinwirft, auf jeden Fall. Wird ja sehr spannend und es ist schon nachzuvollziehen, dass er dann ein bisschen Pause macht.
Axel, tun wir Trainern Unrecht, wenn wir sowas an Champions League-Titel messen?
Ja, auf dem Niveau nicht, ne. Guardiola hat das Ziel, Champions League-Sieger zu sein. Manchester City will Champions League-Sieger sein und wenn das die Zielausgabe ist und er schafft es in 7 Jahren nicht, dann ja, wie der Alexi gesagt hat, dann bleibt das hängen. Und dann muss man dann einen Strich drunter machen und sagen, ja, es waren gute Jahre, es waren auch national erfolgreiche Jahre, aber unser Ziel, das, was wir ausgegeben haben und wofür wir über 1 Milliarde Euro ausgegeben haben in Spielern, das haben wir nicht erreicht. Und das muss man dann, in der Politik würde man sagen, das muss man dann bewerten und analysieren.
Ja, aber in der Politik passiert ja dann meistens nichts.
Ja, in Manchester wahrscheinlich schon.
Gut. Wir machen eine kurze Pause, bewerten und analysieren und danach sprechen wir über den FC. Wir müssen ja ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Bis gleich.